Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie wir schon gehört haben, Jörg ist gerade unterwegs in Rumänien. Und ich darf euch das Wort auslegen. Ich habe in der Vorbereitung gedacht am Anfang, so, es ist irgendwie nicht so ein ganz einfacher Punkt, wo Jörg letztes Mal aufgehört hat. Psalm 110 wird heute die letzten vier Verse dran sein. Aber je weiter ich gekommen bin in der Vorbereitung, desto begeisterter bin ich geworden, weil es ist einfach alles drin in diesem bisschen Text, was wir hier haben in Psalm 110. Doch es sind nur noch vier Verse, wie gesagt. Und ich möchte dennoch die ersten drei Verse nicht völlig unter den Tisch fallen lassen, weil das ja eine Einheit ist. Ein Lied, das David geschrieben hat, ein prophetisches Lied. Und bevor wir da reingehen, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es in so vieler Hinsicht bekommen haben, dass wir es auch aufgeschrieben bekommen haben. Nicht nur in unsere Herzen, wo dein Heiliger Geist es reinspricht, sondern dass wir es als Buch haben, dass wir uns immer wieder vor Augen halten können. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du diesen Psalm an uns lebendig machst, dass wir daraus für unser Leben Ermutigung, Ermahnung, Auferbauung, was auch immer du bewirken willst in unserem Leben, bekommen können, Jesus. Wir danken dir dafür. Amen. Also, die ersten drei Verse, ich möchte sie einfach nochmal vorlesen, als Einleitung. Ein Psalm von David. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Wir haben hier bereits gesehen, dieser Psalm ist an David gerichtet, an Jesus gerichtet, von David geschrieben. Und er sagt hier ganz eindeutig, Spruch des Herrn für meinen Herrn, also für den Herrn von David. Und das hat Jesus im Neuen Testament, das will ich jetzt nicht alles wieder rauskramen, das haben wir in den letzten zwei Wochen schon gesehen, hat er im Neuen Testament zitiert. Und er hat daraus Ermutigung geschöpft. Und Jesus empfängt von Gott dem Vater alles Mögliche, unter anderem halt hier, dass er die Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht bekommt. Und in 2. Petrus 1, Vers 17 lesen wir, dass er nicht nur das bekommt, sondern nicht nur den Sieg, sondern auch Ehre und Herrlichkeit. Also, ich meine, früher gab es diesen Brauch, man hat den Chef von seinen Feinden so auf den Boden gepackt und dann hat man seinen Fuß als der Sieger auf den Hals von demjenigen gesetzt, so als Symbol. Er ist unten, ich bin oben, so, ich habe gewonnen. Und Jesus ist hier so entspannt, er setzt sich hin und er packt seine Füße hoch auf seine Feinde. Also er muss gar nicht mal stehen, um das klar zu machen, wer hier der Sieger ist. Das Ganze hier ist auch ein Zeugnis über den Stand des Messias, wer der Messias eigentlich ist und zu dem Zeitpunkt, wo David das hier geschrieben hat, wer er sein wird. Wir wissen jetzt noch viel besser, wer er ist und es ist auch für uns eine Zusage, auf der anderen Seite, die Feinde werden besiegt werden, die Feinde Gottes werden besiegt werden. Gott wird siegreich sein. Und für Gott ist das nichts irgendwie Schwieriges oder so. Manchmal stellen wir uns das so vor, so eine riesige Armee und daneben so eine andere riesige Armee und der Kampf wogt so hin und her, wer wird gewinnen? Es ist ganz klar, Gott wird gewinnen. Es gibt keine Fragen. Und es ist für Gott so, wie sich ein Fußschemel richtig hinzustellen. So, Moment, der steht noch ein bisschen zu weit weg, zack, rangeholt, fertig. Dann kann man seine Füße drauflegen. Und die Verse 2 und 3 sind so ein bisschen so eine Einsetzung oder so eine Krönung, haben wir auch gesehen. Und Gottes Volk ist freiwillig Gottes Volk. Das ist auch eine totale Ermutigung, finde ich hier. Wir sind, freiwillig Gottes Volk. Wir waren vorher unfreiwillig das Volk des Antichristen, des Volk Satans. Aber das Coole ist, wir können freiwillig Gottes Volk, zu Gottes Volk dazugehören. Und ja, das ist so ähnlich wie im Alten Testament im 5. Mose 15. Lass uns mal da kurz hingehen. 5. Mose 15, da gibt es so eine Bestimmung über Sklaven. Und das waren nicht irgendwelche, sondern besondere. 5. Mose 15, ab Vers 16. Es gibt nämlich hier im Alten Testament den Brauch, wenn einer kein Geld hat, um seine Schulden zu bezahlen, dann verkaufte er sich selber als Sklave. Und innerhalb des Volks Israel gab es ein Gesetz, was Gott gegeben hatte, nach 7 Jahren diese Sklaven halt freizulassen. Dass nicht ein Israelit sich dem anderen Israeliten verkauft hat und dann sein ganzes Leben lang Sklave bleibt, sondern nach 7 Jahren kommt er frei. Aber, Vers 16, es soll geschehen, wenn er, also der Sklave, zu dir, dem Herrn, sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht. Dann sollst du einen Priem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen. Und er wird für immer dein Sklave sein. Und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Also hier dieser Brauch, er kommt frei, wenn er Lust drauf hat. Aber wenn er bei dir bleiben will als Sklave, weil er gemerkt hat, du bist ein guter Herr, und er sagt, ich brauche gar nicht in die Freiheit gehen, weil hier bin ich frei im Prinzip, hier habe ich alles, was ich haben will, dann bleibt er einfach bei dir, und es gibt halt diesen Brauch hier, ihm ein Ohrloch zu verpassen, und dann wird er für immer der Sklave von diesem Herrn bleiben. Und das haben Sklaven sicherlich nicht leichtfertig gemacht. Das haben nicht einfach so gesagt, oh, jetzt irgendwie weiß ich nicht, was ich danach so machen will, ich bleibe einfach mal hier. Das ist eine Entscheidung für immer gewesen. Und ja, genau so kann man zu Gottes Volk kommen. Wir sind Sklaven, Sklaven allerdings der Sünde. Wir können uns aber entscheiden, wir wollen Gottes Sklaven werden, Gottes Diener. Und ja, diese Entscheidung ist für immer. Diese Entscheidung können wir für immer treffen. Und es gibt diese schöne Berufungsgeschichte im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 6 könnt ihr nachlesen, wenn ihr Lust habt. Jesaja kam in so einer Vision vor Gottes Thron und Gott hat gesagt zu seinem gesamten Hofstaat, ich habe hier eine Aufgabe und wen soll ich jetzt senden? Und Jesaja, so in dieser Vision, tritt einen Schritt nach vorne und sagt, hier bin ich, sende mich. Und ja, genau so, diese Freiwilligkeit, diese Willigkeit hier, denke ich, ist im Psalm 110 gemeint. Ich meine, er hätte es ja nicht machen müssen. Gott hätte sicherlich jemand anders gefunden. Aber Jesaja war so drauf, so gut drauf, dass er willig war. Willig auch durch mancherlei Sachen zu gehen, wo wir sagen würden, da habe ich keine Lust zu irgendwie. So Anfeindungen, in irgendwelche Gruben geschmissen werden, gefangen gehalten werden und so weiter, was Jesaja alles durchgemacht hat. Er hat es freiwillig gemacht. Er wollte es gerne für Gott tun. So, dann lesen wir weiter in Vers 4 vom Psalm 110. Und jetzt wird es interessant. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Geschworen hat der Herr. Gott schwört nicht alle Nase lang. Ich meine, es ist für uns auch nicht so eine normale Sache, denke ich mal, also für die meisten von euch sicherlich nicht, etwas zu beschwören. Normalerweise gehen wir so durchs Leben und sagen einfach, was wir meinen. Und wir müssen nicht schwören, um zu sagen, wir meinen es wirklich. Hoffe ich zumindest. Aber im Alten Testament, ganz besonders im Alten Testament, gab es ab und zu mal so besondere Situationen, wo Gott Sachen geschworen hat, um alle Zweifel auszuräumen. Ich meine, Gott hat sein Wort sowieso nicht gebrochen. Auch wenn er nicht geschworen hat, hat er sein Wort nicht gebrochen. Aber um den Menschen diesen Schritt entgegenzukommen und zu sagen, okay, ich passe mich an, ich schwöre jetzt, obwohl ich genau weiß, ich bräuchte es eigentlich gar nicht. Obwohl ich genau weiß, ich würde es auch so tun, schwöre ich jetzt einfach, um damit deutlich zu machen, das ist mir hier sehr wichtig. Und er hat es bei großen heilsgeschichtlichen Verheißungen gemacht. Er hat im Alten Testament 6-mal zu solchen Sachen geschworen und 4-mal hat er geschworen bei der Androhung von Gericht. Das ist auch im Alten Testament vorhanden. Und ja, wir sind vielleicht manchmal unsicher, weil wir unter Umständen schon öfters mal enttäuscht worden sind von Leuten, die gesagt haben, sie machen was und machen es dann nicht. Oder auch von uns selber kennen wir das vielleicht, wenn wir Sachen gesagt haben, einfach so dahingesagt, ohne viel nachzudenken und später haben wir dann gemerkt, 15 Jahre später oder so, oh, ich habe das ja gar nicht gemacht. Ich habe mich ja in diesem einen Punkt gar nicht geändert, wie ich das meinem Ehepartner eigentlich gesagt habe, vor ziemlich langer Zeit. Oder irgendwelche Sachen, wo ihr Zusagen gemacht habt, wo wir Zusagen machen, dann hinterher merken, oh, habe ich nicht eingehalten. Gott ist nicht so. Gott sagt nicht einfach so Sachen dahin. Und hier sagt Gott, das ist ganz besonders wichtig. Er schwört und er sagt danach, es wird ihn nicht gereuen. Also er hat manche Sachen gesagt, Gott hat manche Sachen gesagt und dann später kamen dann die Menschen und haben gesagt, nee, wir wollen das aber nicht. Gottes Zusage wollen wir gar nicht. Wir verhalten uns dem völlig entgegengesetzt. Wir haben keine Lust, uns so zu verhalten, wie Gott das möchte. Diese Zusage, die er gesagt hat, zum Beispiel das Priestertum von Eli. Wenn ihr die Geschichte mit aufschlagen wollt, 1. Samuel Kapitel 2. Eli war Priester. Ab Vers 27 möchte ich gerne mit euch kurz lesen. Ein paar Verse. Aber Eli hat sich nicht dementsprechend verhalten, wie normalerweise Priester Gottes sich verhalten sollten. 1. Samuel 2, Ab 27. Es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich offenbart, als sie in Ägypten im Hause des Pharaos waren? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen und um das Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Das ist hier die Einleitung zu Elis Untergang im Prinzip. Zu Elis und seiner Söhne Untergang. Und er hat hier ja ganz klar sich selber und seine Familie wichtiger genommen als das Wort Gottes. Als das, was Gott eigentlich für sein Amt geboten hatte. Und ja, Gott sagt, ich nehme das zurück. Ich nehme diese Zusage, die ich natürlich mit der Bedingung, dass ihr die Gebote entsprechend auch lebt, gemacht habe, die nehme ich zurück. Offenbar geht es nicht. Und hier sagt Gott aber in Psalm 110, es wird nicht gereuen. Also David sagt das über die Entscheidung, prophetisch. Also erstmal, Gott sagt es. Sowieso, eigentlich schon ausreichend. Dann, Gott schwört, auch noch. Und drittens, er sagt, es wird ihn nicht gereuen. Also diese Entscheidung wird niemals zurückgenommen werden. Es wird nie jemanden geben, der da drüber hinauskommt, der dieses Amt übernimmt, sozusagen. Jetzt haben wir hier diese drei Zeugen, sozusagen, die dafür zeugen, dass das, was jetzt kommt hier, hundertprozentig so bleiben wird. Und was ist das jetzt hier? Er sagt, also wieder zu Jesus, zu seinem Herrn, sagt David, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wir haben schon gesehen, er ist Prophet und König, aber Jesus ist auch Priester in Ewigkeit. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, im Alten Testament sind Königtum und Priesterschaft eigentlich vollständig getrennt gewesen. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte von Saul, wo Saul gesagt hat, ich mache jetzt einfach mal das Opfer. Könnt ihr in 1. Samuel 13 nachlesen. Er macht einfach das Opfer, was eigentlich der Priester nur machen darf und nicht er als König. Und daraufhin kommt Samuel, praktisch ertappt ihn, während er gerade dabei ist und sagt, ich hätte das gemacht, es wäre alles in Ordnung gekommen. Samuel ist der Priester gewesen zu der Zeit und er hätte das Opfer gebracht. Aber Saul hat es vorweggenommen. Saul der König und nicht der Priester war. Und ja, daher, dass diese Trennung aufgehoben hat, ist er dann nicht mehr König gewesen. Ist er abgesägt worden. Jesus ist jetzt hier alles in einer Person. Für Jesus, ja, er als der Sohn Gottes, brauchen wir diese Trennung nicht. Diese, was wir ja auch in Deutschland haben, diese Trennung der Gewalten im Prinzip. Dass nicht einer alles in der Hand hat und damit dann vielleicht Schindluder treiben kann, sondern ja, alles schön getrennt ist. Der eine macht die Gesetze, der andere sorgt dafür, dass sie eingehalten werden. Diese Trennung braucht man hier nicht. Jesus treibt damit kein Schindluder. Also Jesus ist Priester, was heißt das? Er ist eingesetzt, um Gaben und Opfer für die Sünden des Volkes darzubringen. Das ist das Amt eines Priesters, um für das Volk vor Gott einzutreten, einzustehen. Und das ist, ja, wie wir in Hebräer 5 lesen, lass uns mal da gemeinsam hingehen. Deswegen habe ich auch eben das Licht angemacht, weil ihr werdet die Bibel ein bisschen hin und her blättern müssen heute. In Hebräer 5 lesen wir eine Beschreibung von Jesu Priesteramt. Hebräer 5, ab Vers 1 lese ich mal. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Das ist hier der Teil, der für Jesus nicht zutraf. Jesus musste nicht für sich selber opfern, bevor er für das Volk das Opfer darbrachte. Jesus hat nie eine einzige Sünde begangen. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, Vers 4, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, nämlich in Psalm 110, wie wir gerade gelesen haben, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen in starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er in allem, in allen, die ihn gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also Jesus hat eine ganz besondere Stellung als Priester. Er ist nicht nur ein normaler Priester, sondern er ist der hohe Priester, der verantwortlich war. Der verantwortlich war für alles, was im Tempel gelaufen ist. Dieses Amt hatte immer nur ein einziger inne. Und es, soweit ich informiert bin, gab es immer nur einen Hohepriester, nachdem der andere gestorben war. Also sowas wie der Papst, der zurücktritt oder so, das geht nicht. Man ist Hohepriester und dann ist man's. Dann kann man nicht sagen, ich gehe jetzt ziehe mich auf meinen alten Teil zurück oder so. Und hier haben wir eben zweimal wieder gelesen, wie wir es auch in dem Psalm gelesen haben, dieser Melchisedek. Was ist das überhaupt für ein Typ? Nach seiner Ordnung ist Jesus jetzt hier Priester, aber was ist das überhaupt? Also die Ordnung Melchisedeks. Lass uns mal in 1. Mose gehen. Zurück zum Anfang. Und zwar Kapitel 14. Da lesen wir nämlich ein bisschen was über Melchisedek. Und der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Also da ist der Name auch schon Programm. Erste Mose 14 ab Vers 18. Da kehrt Abraham gerade zurück von einem Feldzug, wo er Lot gerettet hat, seinen Neffen. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also diese drei Verslein sind alles, was wir über Melchisedek haben. Und ja, es ist sehr viel in diesem Wenigen drin. Nämlich genau das, was wir weggelassen sehen hier. Was gibt es nämlich alles nicht von Melchisedek? Es gibt keinen Stammbaum. Es gibt keine Abstammungslinie, was für die Priester aus dem Stamm Levi total wichtig war. Denn man konnte kein Priester sein, wenn man nicht genau nachweisen konnte, ich komme aus dem Stamm Levi. Ich stamme irgendwie auf irgendwelchen Wegen von Levi ab. Einem der 12 Söhne, die die Stämme darstellen. Ich kann nicht Priester sein, wenn ich nicht diese Abstammungslinie habe. Aber hier dieser Melchisedek, der ist erstens König und Priester, also König von Salem, was ein alter Name für Jerusalem ist. Und er ist gleichzeitig auch Priester Gottes des Höchsten. Und ja, wir sehen hier nicht nur, dass er keine Abstammungslinie hat, sondern seine Namen, die hier erwähnt werden, finde ich auch richtig cool. Und die Reihenfolge ist auch wichtig hier, denke ich. Melchisedek einerseits, König der Gerechtigkeit, und dann schreibt das Buch Mose hier, er war auch König von Salem, also König von Jerusalem. Und Salem, Jerusalem, bedeutet Stadt des Friedens, so ungefähr übersetzt, also so ich bin jetzt kein Hebräisch- oder Aramäisch-Experte, deswegen seht es mir nach. Also volkstümlich heißt es wohl Stadt des Friedens. Wenn man es genauer übersetzen will, muss man in irgendwelche Bücher gucken. Aber Salem ist halt der Friede. Und Salem kann auch bedeuten unversehrt und vollständig. Also er ist der König des Friedens, aber erst nachdem er der König der Gerechtigkeit ist. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Manchmal kann man Frieden suchen und dabei aber die Gerechtigkeit außer Acht lassen. Wir sehen das in dieser Welt so oft. Wir sehen so oft, wir wollen gerne irgendwo Frieden haben. Wir wollen, dass Frieden irgendwie irgendwo herkommt. Wir wollen, dass irgendwer aufhört, den anderen abzuschlachten, zu bekämpfen oder so. Wenn wir in die Ukraine gucken, wir wollen, dass da Friede herrscht, aber wodurch kann der Friede nur kommen? Durch Gerechtigkeit. Wenn die eine Seite sagt, wir hören auf zu schießen und die andere sagt, okay, wir hören auch auf zu schießen, ist eine Art von Gerechtigkeit. Ich weiß allerdings nicht, ob das jemals passieren wird dort oder in vielen anderen Konflikten. Man kann ja Frieden nicht finden als Ausflucht oder in Vermeidung von Konflikten. Man kann nur sagen, ich tue die Gerechtigkeit und dann wird der Frieden kommen. Das ist Gottes Weg, wie Frieden kommt. Also wir haben diese Namen hier, wir haben allerdings keine Abstammungslinie. Wir wissen auch nicht, wie alt er geworden ist. Und das ist ganz verwunderlich. Eigentlich normalerweise im Alten Testament steht immer, und er lebte so und so viele 100 Jahre und zeugte so und so viele Söhne und Töchter. Wissen wir hier alles nicht. Und es gibt Ausleger, die sind überzeugt, dass dieser Melchisedek, der hier erwähnt wird, eigentlich auch gar kein Mensch war. Also es ist, manche Ausleger sagen, das ist ein himmlisches Wesen, wenn nicht sogar eine Erscheinung von Jesus selbst gewesen im Alten Testament schon. Und ja, dieser Zusammenhang zwischen Melchisedek und Jesus, den wir im Psalm 110 hergestellt kriegen als Bindeglied, einerseits tief in die Geschichte des Volkes Israel reingegriffen und dieser Melchisedek und andererseits prophetisch auf Jesus hin in diesem Psalm. Der Psalm ist sozusagen der Klebstoff, der diese beiden Sachen zusammenbringt. Und ja, dieser Zusammenhang, den finden wir in Hebräer Kapitel 7. Noch viel besser, als ich es erklären könnte, aufgeschlüsselt. Und da möchte ich jetzt gerne mit euch noch ein paar Verse lesen. Paulus ist ein Meister der langen Sätze, deswegen, wenn ihr nicht mitkommt in der Elberfelder Übersetzung, nehmt euch doch eine andere Übersetzung einfach zu Hause und lest nochmal dieses Kapitel 7. Es ist so cool, wie das hier erklärt ist, finde ich. Ab Vers 1 lese ich mal. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern. Obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfingen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist auch Abraham, auch von Levi, der die Zehnten empfängt, ist durch Abraham, auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also, was soll das hier überhaupt? Das levitische Priestertum, das, was hier nach der Ordnung Aarons genannt wird, also kann man so oder so nennen, es bedeutet das Gleiche, nämlich die Ordnung der Priester nach dem Gesetz im Alten Testament. Die haben hinbekommen, dass durch diese Opfer, die sie gebracht haben für die Sünden des Volkes, Wiedergutmachung geschieht. Aber wie lange hält sowas? Ich meine, wenn einer gesagt hat damals, ich habe was Schlimmes gemacht gegen das Gesetz Gottes und hat ein Opfer dargebracht oder der Priester hat für ihn ein Opfer dargebracht, dann hat das so lange gehalten, bis er rausgegangen ist aus dem Tempel und wieder was Falsches gemacht hat gegen das Gesetz Gottes. Und im Prinzip hätte er gleich wieder reingehen müssen und das nächste Opfer bringen. Also dieses Priestertum ist begrenzt in einerseits der Reichweite und andererseits auch ja, in der Qualität. Man kann nicht sagen, das ist es jetzt, das reicht. Und genau das haben die Leute im Alten Testament ja auch gemerkt. Sie haben gemerkt, wir müssen immer wieder dieses Opfer bringen. Immer wieder müssen wir zurück, immer wieder zum Tempel gehen und immer wieder für das Gleiche, ja, vielleicht für das Gleiche. Immer wieder opfern auf jeden Fall. Und es ist hier ja, so ein wiederkehrender Kreis, immer wieder das Ganze tun zu müssen. Und das ist der Grund, warum überhaupt was anderes kommen musste. Sonst hätte das ja ausgereicht. Wenn man sagen hätte können, wir machen einmal dieses Opfer und dann ist gut. So ein Opfer pro Sündenart, meinetwegen, wenn man so sich das unterteilen will oder irgendwie. Ich meine, Gott hätte ja auch ein anderes Gesetz geben können. Er hätte sagen können, okay, das ist wieder gut gemacht, wenn du das und das gemacht hast. Aber es funktioniert halt nicht, weil wir in der Zeit leben. Und wenn wir in der Zeit fortschreiten, wenn wir älter werden, tun wir das Gleiche wieder. Und wieder, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn es so ist, wir kommen da nicht raus. Wir sind in der Zeit gefangen sozusagen und ja, wir kriegen diese Perfektion nicht hin. Und lass uns mal weiterlesen in Hebräer ab 12. Wenn das Priestertum geändert wird, was ja geschehen ist durch das, was wir gerade gelesen haben, dass ein neuer nach der Ordnung Melchisedeks kam, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorherige Gebot gegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit Eid, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird dich nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Wieder ein Zitat aus Psalm 110. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Unter anderem deswegen war ich so begeistert in der Vorbereitung, als ich gemerkt habe, dieser Psalm ist eigentlich schon durch die Bibel durch ausgelegt. Also es gibt diesen Melchisedek in allen möglichen Kapiteln. Einerseits in Mose, andererseits hier in Hebräer in zwei Kapiteln. Und ja, wir sehen hier, Jesus kann eigentlich nicht Priester sein nach der alten Ordnung, nach der Ordnung des Gesetzes. Er ist nicht aus dem Stamm Levi. Das ist ein Problem. Wie kann er Priester sein nach dem Gesetz, wenn er nicht aus dem richtigen Stamm kommt? Seine Abstammungslinie war über Juda. Okay, also da kann er schon mal nicht Priester werden. Er ist aber nicht nur Priester nach dieser Ordnung Melchisedek, sondern er ist auch noch ein Bürger. In Vers 22 sehen wir das. Er ist eines besseren Bundes Bürger geworden. Und ja, was machen Bürger? Die bürgen für etwas oder für jemanden. Was bedeutet das? Wenn ich mir eine ganze Menge Geld von irgendwem leihen möchte, zum Beispiel von der Bank, dann möchte die Bank irgendwas haben, irgendwen oder irgendetwas, den oder das sie notfalls in der Hand hat, falls ich sage, ich zahle es nicht. Üblicherweise bei Immobilienkrediten oder so ist das das Grundstück oder das Haus selber, was die Bank dann in der Hand hat. Aber manchmal ist es auch einer, der sagt, ich stehe ein. Ich stehe ein für diese Schulden, die derjenige da gemacht hat. Und das ist ein Bürger. Er sagt, ich bin da, wenn der andere nicht mehr kann. Ich bin da, wenn der andere es nicht schafft. Und ja, teilweise werden Bürger auch diejenigen sein, die Kaution zahlen, um einen Gefangenen aus dem Gefängnis rauszuholen. Das sind auch als Bürger bezeichnet. Und in Vers 25 sehen wir, er verwendet sich immer für uns. Wie lange ist immer? Er hat diese zeitliche Begrenzung nicht, die wir haben. Genauso wenig wie Gott. Genauso wenig wie unsere Seele sie haben wird in Zukunft. Und ja, wir können in Römer nachlesen, wie er das tut. Lass mal ein paar Seiten zurückschlagen zu Römer 8. Vers 33 lese ich mal. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also er ist zur Rechten Gottes und verwendet sich für uns. Muss man sich das vorstellen? Ist er die ganze Zeit da und redet auf Gott ein, damit Gott uns nicht alle vernichtet, alle miteinander? Ich glaube kaum. Ich glaube, dass ja, die drei Personen Gottes eins sind und dass da nicht nötig ist, irgendwie jemanden zu überreden zu irgendetwas. Also so nach dem menschlichen Bild können wir uns das, glaube ich, nicht vorstellen. Nicht, dass da so der Herrscher ist und seine rechte Hand, die der neben ihm sitzt und ihm dann so was ins Ohr flüstert, was einflüstert sozusagen, sondern ja, wie er es in Lukas 22 gemacht hat, wenn ihr Lust habt, schlagt mit auf, Lukas 22 ab 31. Da hat er gesagt, was er tut. In der Situation, wo er zu Petrus sagt, dass er ihn verraten wird. Lukas 22, 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also er betet für uns. Jesus betet für uns. Er hat für Petrus gebetet. Und er betet für uns. Das ist seine Art, für uns einzustehen. Und das ist so simpel, oder? So einfach. So völlig unmysteriös. Jesus betet selbst zu Gott. Jesus ist der Sohn Gottes und er redet mit seinem Vater, denn nichts anderes ist Beten. Reden mit Gott. So hat es mir, als ich 7 oder 8 war, immer mein Pfadfinderleiter erklärt. Wenn wir in der Pfadfindergruppe saßen und haben gebetet, hat er immer gesagt, für alle, die es noch nicht wussten, beten ist nichts anderes als reden mit Gott. Ganz einfach. Also so verwendet sich Jesus für uns. Und diese Opfer, die sind nicht mehr nötig. Das ist so cool. In Vers 26 und 27 ja, sehen wir, diese Opfer sind früher in der Ordnung nach Aaron bzw. nach Levi immer wieder nötig gewesen, aber dieses Opfer, was Jesus bringt, das ist einmalig. Das ist ein Punkt, diese Selbstaufopferung von Jesus, Selbsthingabe. Ja, und dann ist es erledigt. Das zählt ein für alle Mal. Und wie wir am Anfang gesehen haben, Jesus ist ein Prophet, ein König und ein Priester. Und ja, als König der Könige ist er automatisch allerdings auch für die Durchsetzung des Gesetzes verantwortlich. Und manchmal müssen Leute, die verantwortlich sind für die Durchsetzung eines Gesetzes, Sachen tun, die erstmal auf den ersten Blick drastisch erscheinen vielleicht. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Bilder von randalierenden Fußballfans, die von voll vermummten Polizisten erstmal eingefangen werden müssen im Hinterkopf. Ja, manchmal müssen die Leute, die zuständig sind, dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden, Sachen machen, die ja, uns vielleicht nicht schön vorkommen, die wir vielleicht nicht so super finden und die wir selber vielleicht auch gar nicht mal machen wollen, aber um die es nicht herumgeht. Und wenn wir jetzt im Psalm 110 weiterlesen, die drei Verse, 5 bis 7, dann werden wir sehen, dass da ja, einiges im Argen ist offenbar. Es gibt eben nicht nur die, die Jesus nachfolgen. Es gibt nicht nur die, die Jesus als diesen Priester annehmen, nach der Weise Melchisedeks. Sondern es gibt auch noch Feinde. Es gibt ja die anderen, die das ablehnen wollen. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben. Im Alten Testament haben wir oft Könige, die getötet werden. Diese ganzen Geschichten kennt ihr bestimmt. Bei der Landnahme im 2., 3., 4., 5., vor allem, glaube ich, 5. Mose und dann auch Josua noch, da steht ganz oft, dass die Israeliten eine Stadt einnahmen oder ein Gebiet und den König aber lebend gefangen genommen haben und ihn dann sozusagen vor aller Augen erst hingerichtet haben. Und ja, das hier ist halt dieser König oder diese Könige. Und ja, es kommt ein Gericht. Es ist ziemlich konkret angekündigt, dass ein Gericht kommen wird. Durch die ganze Bibel. Die Propheten haben davon geschrieben im Alten Testament und die Offenbarung im Neuen Testament ist voll davon. Lass uns mal ein ganz paar Stellen nur rauspicken. Offenbarung 6 zum Beispiel. Und das gefällt uns vielleicht nicht, wenn wir das jetzt angucken. Sagen wir vielleicht, warum muss das denn sein? Warum kann nicht Gott einfach so Schwamm drüber sagen und ist alles okay und irgendwie was machen, dass das nicht sein muss? Es geht einfach nicht, weil Gott gerecht ist. Und Gott hat alles gemacht, damit wir nicht in dieses Gericht kommen müssen. Gott hat alles getan. Er hat uns alle möglichen Brücken gebaut. Wir kennen dieses Sprichwort wahrscheinlich, ne? Wenn jemand irgendwie in einer verfahrenen Situation ist, sich in irgendwas hineingeredet hat, hineingesteigert hat, dann sagt man, ich baue ihm eine Brücke. Ich zeige ihm sozusagen, wie er aus dieser Situation rauskommen kann, ohne dass er sein Gesicht verliert, ohne dass er so alles zurücknehmen muss, was er gerade eben gesagt hat, ne? Also so eine Brücke hat Gott uns gebaut. Er hat uns die Möglichkeit geschenkt, da rauszukommen. Aber wenn wir nicht über diese Brücke gehen, dann sind wir immer noch drin in dieser Situation, in diesem Gericht. Und in Offenbarung 6, Vers 15 steht, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Sie sagen zu den Bergen und den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Und ja, an anderen Stellen in der Offenbarung lesen wir sehr drastische Bilder von dem, was passieren wird, von der Art und Weise, wie die Feinde Gottes gerichtet werden. Niemand besteht, nur weil er ein Mächtiger oder ein König ist hier. Wir lesen hier die Obersten und die Reichen und Mächtigen und alle anderen auch, die sagen, wir wollen lieber sterben, als in die Hand dieses richtenden Gottes zu fallen. Wir wollen da irgendwie rauskommen. Hauptsache, wir müssen nicht in diesem Zorn sein. Wir sind nicht diesem Zorn ausgesetzt. Und ja, es gibt einen ganz festen Zeitpunkt für diesen Tag. Das Problem ist, wir wissen nicht wann. Wir haben gerne mal, habt ihr bestimmt schon oft gehört, ne, wir haben gerne mal so diese Einstellung, ja, ist ja noch Zeit. Kann ich ja noch aufschieben. Es ist keine Zeit, weil wir nicht wissen, wann dieser Punkt kommt. In der Endzeitrede hat Jesus gesagt, in Matthäus 24, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, wenn ihr wollt, Matthäus 24, und Vers 36, da hat er gesagt, von diesem Tag, also von dem Gericht, von jenem Tag aber und von jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also keiner und auch keiner, der sagt, ich habe irgendwie eine Offenbarung gehabt von Gott. Gott hat mir gezeigt, wann dieser Gerichtstag sein wird, wann es zu Ende geht. Das ist der so und so vielte im übernächsten Jahr oder was auch immer jemand sagen mag. Es kann keiner wissen, wenn Jesus selbst von sich sagt, ich weiß es nicht. Wie wird dann jemand, der nicht der Sohn Gottes ist, es vor Jesus sozusagen erfahren oder wie wird Gott es jemandem sagen, wo er gerade einen Punkt damit gemacht hat, dass es eben keiner weiß? Und was er damit bezweckt, ist, glaube ich, eindeutig, oder? Wir können keine Sekunde sicher sein, da leicht rauszukommen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, ich weiß ja, das ist erst in so und so vielen Jahren, dann kann ich jetzt nochmal ordentlich die Sau rauslassen und dann kurz bevor es vorbei ist oder kurz bevor ich sterbe, was auch immer zuerst kommt, werde ich mich dann für Gott entscheiden und dann ist alles gut. Das ist es eben gerade nicht. Und ja, lest euch doch mal die Offenbarung durch. Guckt euch an, was der Zorn des Lammes, ich meine, normalerweise hat es eine andere Assoziation, wenn wir an ein Lamm denken, als ein blutrünstiges Gericht, das es übt. guckt euch mal an, was dieser Zorn des Lammes alles ist und ja, wer da niedergemacht wird, wer niedergeschmettert wird von einem Lamm, was Jesus ist, nichts anderes. Und dieses Lamm, sehen wir in Offenbarung auch, das ist wie geschlachtet. Am Anfang der Offenbarung, dieser Vision, die Johannes da hat, da sieht er das Lamm wie geschlachtet. Und ja, ich meine, wie viel Gefahr kann von einem Lamm ausgehen, das geschlachtet ist? Also jetzt mal menschlich, weltlich gesehen. Er ist eigentlich tot. Das Gute bei Jesus ist, er ist nicht tot geblieben. Und wenn wir hier in Vers 7 in Psalm 110 sehen, was mich am Anfang ein bisschen verwundert hat, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich habe nachgelesen und dieses Krönungsritual oder die Einsetzung als König, die ging üblicherweise zur Gihonquelle in Jerusalem oder nahe bei Jerusalem da. Und da wurde der König dann gesalbt und es kann sein, meinen einige Ausleger, dass das Trinken aus dieser Gihonquelle, aus diesem Bach, der da entsprungen ist, dass das auch noch mit dazugehört hat. Und das würde schon Sinn machen, darum wird er das Haupt erheben, also als König. Er ist als König eingesetzt, wie wir auch in den ersten Versen vom Psalm schon gesehen haben. Und ja, er wird deswegen, weil er der König ist, das Haupt erheben, über alle anderen. Wie sollen wir uns jetzt diesen Zorn aber vorstellen? Was macht er hier, wenn er sagt, er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns? Es ist nicht so ein Jähzorn, auf keinen Fall. Das müssen wir uns gleich aus dem Kopf schlagen. Nicht so ein Jähzorn, wie meinetwegen irgendwer, der total genervt ist und die ganze Zeit nur noch so innerlich brodelt, aber eigentlich dem anderen am liebsten eine scheuern würde. Und der dann plötzlich aus der Haut fährt und sagt, jetzt reicht's mir aber! Und dem anderen doch noch eine langt, was er eigentlich nicht machen wollte. Das ist kein Jähzorn. Es ist völlig ruhig und überlegt. Und ja, es ist auch nicht aus dem Affekt heraus, so jetzt reicht es mir persönlich, sondern es ist völlig gerechtfertigt. Also dieses Ganze, was Jesus gesagt hat, immer wieder zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten und zum ganzen Volk. Ihr müsst das Gesetz einhalten. Wenn ihr nur eine einzige Sache des Gesetzes, zum Beispiel nehmt die Bergpredigt, wenn ihr nur eine einzige Sache des Gesetzes nicht tut, und zwar genau einmal nicht tut, und zwar einmal nicht tut in Gedanken, dann seid ihr schon des ganzen Gesetzes schuldig im Prinzip. Und ich meine, wer kann das von sich sagen? Ich habe nie auch nur in Gedanken eine Sünde begangen. Ich habe nie nur in Gedanken auch die Möglichkeit erwogen, etwas Falsches zu tun. Das ist Menschen unmöglich. Und wenn wir uns angucken, über wen der Zorn hier kommt, hier steht jetzt einerseits die Könige, aber es ist noch mehr als das. Es sind nicht nur die Könige, die diesen Zorn zum Opfer fallen werden, sondern es ist ja im Prinzip die ganze Welt. Die ganze Welt, die Gott ablehnt. Lass uns in Römer 3 noch ein paar Verse lesen dazu. Römer 3, ab Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Also, was soll das Gesetz hier eigentlich tun? Es soll uns zeigen, wir haben ein Problem. soll uns zeigen, wir können es einfach nicht einhalten. Wir können es nicht realisieren. Wir können so nicht leben. Und was können wir jetzt tun? Wie können wir da rauskommen aus dieser ganzen Nummer? Wir hätten ganz gerne immer so ein Patentrezept. Ne? Heute Morgen kam ich runter zum Frühstück, setzte mich hin und Benjamin, der ist 2,5, hat gemerkt, dass ich noch so ein bisschen trantütig bin und sagte mir dann, Papa, nimm dir ein Brötchen, schmier den Nutella drauf. So einfach hätten wir es doch gerne manchmal, oder? Mach dies, mach das. Gott macht es uns sehr einfach. Gott macht es uns ganz, ganz einfach. Und wie einfach, das schreibt hier Paulus weiter. Ab Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das soll das Gesetz bewirken. Das ist der einzige Zweck des Gesetzes. Uns klarzumachen, wir sind verloren. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Wir können auch nicht dahin kommen, in diese Stellung vor Gott. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade und die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist, was das Gesetz tun kann. Es kann uns zeigen, dass wir verloren sind, aber das Gesetz kann uns nicht den Weg zur Umkehr zeigen. Ja, Jesus alleine ist derjenige, der uns sagen kann, wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren. Und das hat er zu seinen Jüngern gesagt und das sagt er auch heute zu uns. Komm, folge mir nach. Das sagt er zu jedem Einzelnen von uns. Und ja, das Gesetz ist gut und richtig und wir sollten es einhalten. Das Gesetz ist nicht ein Spaß, den Gott gemacht hat, sich im Alten Testament gesagt, ich denke mir jetzt irgendwas aus, was unmöglich ist einzuhalten, nur damit die einsehen, dass sie es nicht können. Das Gesetz ist richtig. Wir sollten es tun. Unser Problem ist nur, wir kriegen es nicht hin. Wir haben seit Adam und Eva diese sündige Natur in uns drin und die lässt uns nicht los. Wir können aus unserer Haut nicht rauskommen. Aus unserer Abstammung auch nicht. Man kann sich seine Eltern ja nicht aussuchen. Geschweige denn sein was auch immer, Großvater. Und Gott wollte uns aber nicht aufgeben. Er hat uns ja in dieser Situation gesehen und er hat uns da rausgeholt. Und zwar nur durch Jesus. Zum Abschluss lasst uns nochmal aus Philipper 3 ein paar Verse lesen. Nochmal Paulus, der mit den langen Sätzen. Übrigens, meine Brüder, Philipper 3, Abvers 1, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Hier steht noch ein drastischeres Wort im Urtext. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist Paulus hier wichtig. Und er stellt hier so ein bisschen dar, er macht das in manchen Briefen, er rühmt sich so, um darzustellen, es gibt eigentlich nichts zu rühmen. Auch wenn ich meine, alles richtig gemacht zu haben, auch wenn ich meine, ich bin der tollste Hecht im ganzen Teich, ich habe nichts, womit ich mich rühmen könnte. Und Paulus ist echt einer gewesen, der hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Der hat versucht, alle möglichen Gesetze zu halten, selbst diejenigen Gesetze, die nicht mal in der Bibel stehen, also nicht im Alten Testament, in den Mosebüchern, sondern in den Überlieferungen. Es gibt dann noch so 6000 oder was auch immer Gesetze oder Sachen, die man noch darüber hinaus halten soll. Und selbst das hat Paulus versucht einzuhalten, als ein Pharisäer. Aber er sagt, es ist alles Dreck. Es ist alles Mist. Ich gebe da überhaupt nichts drauf. Und warum? Damit ich Christus gewinne. Denn wenn ich daran festhalte, dass ich nach dem Gesetz, nach dem alten Gesetz sozusagen, nach dem Alten Testament gerecht werde, dann kann ich nicht diese Gerechtigkeit von Jesus kriegen. Und ja, wir können das gleich aufgeben. Wenn Paulus das nicht geschafft hat, ich meine, was haben wir für eine Chance? Also, im Alten Testament ist es so viel an Gesetzen, was da steht. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen es auch gar nicht alles einhalten. Wir können es nicht einerseits und Gott weiß das. Und deswegen hat er uns einen Ausweg gebaut, eine Brücke, über die wir gehen können. Und wir müssen das erkennen. Es kommt nicht auf das an, was ich kann und was ich habe und was ich alles bringe, was ich alles opfere sozusagen, sondern es kommt nur auf Jesus an. Und das sind auch die Grundsätze der evangelischen Revolution, wollte ich gerade sagen, Reformation gewesen. Luther hat ziemlich viel theologische Schriften verfasst, aber üblicherweise hat er das dann zurückgeführt auf 4 Grundlagensätze. Und zwar einen, aus dem dann 3 andere kommen. Und zwar Solus Christus, allein Jesus Christus. Das ist der einzige Satz, der so über allem stand. Es ist allein Jesus. Es ist nichts anderes. Nur Jesus schafft durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Hingabe, die Rechtfertigung oder die Rettung. Nichts anderes gibt es. Und ja, daraus hervor kommen dann 3 so Unterüberschriften sozusagen. Sola gratia, allein durch die Gnade. Also nichts, was wir selber tun. Nichts, was wir Tolles hinkriegen irgendwie. Manchmal denken wir uns vielleicht, ja, wenn ich das jetzt hinkriege, dann ist Gott vielleicht stolz auf mich oder dann ist er zufrieden mit mir, können wir gleich aufgeben. Jesus ist für uns in die Bresche gesprungen und wenn wir an Jesus uns festhalten, dann sieht Gott uns so wie Jesus. Und ich meine, Jesus ist sein Sohn, der nie irgendwas Falsches gemacht hat. Also, das ist ein guter Stand bei Gott. Sola fide, allein durch den Glauben. Wir können nichts irgendwie tun, wir können nur glauben. Wir können das nur annehmen. Und das letzte, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Nur das, was in der Bibel steht, kann uns dahin bringen. Keine Sonderoffenbarung, kein irgendwie darüber hinaus, was viele versucht haben, wo viele ja auch dran kaputt gegangen sind. Es geht um Jesus. Im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Im Alten Testament, ja, denken wir vielleicht nicht so viel über Jesus nach, aber die Prophetenbücher sind voll davon. Und die Psalmen sind voll davon. Und das ist so cool hier zu sehen. Ja, dieser Priester nach der Weise Melchisedeks, der in Ewigkeit da ist, das ist Jesus. Und wenn wir uns diesen Psalm hier angucken, dann müssen wir uns entscheiden. Sind wir dieses Volk, was voller Willigkeit ist am Tage der Macht, oder sind wir die Könige, die zerschmettert werden am Tag des Zorns? Wir müssen uns entscheiden, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht so ein neutrales Gebiet, ich bin Schweizer, ich kann da rauskommen irgendwie, ich bin immer neutral. Das geht nicht. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Es gibt kein neutrales Terrain irgendwo, wo man sich drauf zurückziehen könnte. Und lass uns das nicht leichtfertig tun. Lass uns nicht leichtfertig jetzt das zur Seite wischen und sagen, ja, später. Wie ich vorhin gesagt habe, später kann zu spät sein. Ich sage nicht, dass es später zu spät ist. Gott ist gnädig. Und Gott gibt uns so viel Zeit. Tausende von Jahren gibt er uns. Damit so viele noch seine Gnade und seine Liebe kennenlernen können. Aber irgendwann ist er auch vorbei. Irgendwann kommt dieser Tag des Zorns. Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Danken dir dafür, dass du so gut bist. Und danken dir dafür, dass du ja, der einzige Priester bist, den wir brauchen. Der einzige ja, König und Priester gleichzeitig, der uns rausholen kann aus unserem kaputten Dasein hier. Jesus, wir können versuchen, das Gesetz einzuhalten, aber es ist unmöglich. Und ja, wir bringen dir unser Leben und bitten dich darum, dass du da, wo es nötig ist, einfach ja, komplette Umkrempelung schenkst, dass wir ja nicht an dem Alten noch festhalten, dass wir dein neues Leben aber nehmen, Jesus. Das Leben, was wir in dir haben und durch dich hindurch. Danke dir für dein Wort, Herr. Amen.